Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam vor dem Thron Gottes stehen und dass wir sehen dürfen, dass Gott am Werk ist. Das ist immer etwas, was in unserer Gemeinde geschieht oder was in Gemeinde generell passiert, dass Gott am Werk ist, dass er, wo Menschen zusammenkommen in seinem Namen, mit seiner übernatürlichen Gegenwart anwesend ist und mit den ganzen Segnungen des Himmels da ist, um uns zu dienen. Gott dient uns in der Zeit des Gottesdienstes. Und unser Gottesdienst, der beginnt dann, wenn wir hier diesen Raum verlassen und wenn wir den Menschen dienen, wo Jesus uns hingesandt hat. Ich habe im letzten Monat darüber gesprochen, wir sind ja bei diesem Thema mit den Augen Gottes sehen, dass wir einfach mal so mit Gottes Augen auf die Gemeinde schauen und Gemeinde als einen Ort entdecken, bei dem Menschen Jesus begegnen. Ein Ort der Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Christus. Und wenn Gott in unserer Gemeinde am Werk ist, dann ist es die Frage, sehen wir das? Sehen wir das, was Gott sieht? Siehst du, spürst du, dass Menschen berührt werden, dass Menschen die Erlösung durch Jesus Christus erfahren? Spürst du, dass Menschen hier hinkommen, die Gott offensichtlich ruft und zieht, weil er ein Werk an ihnen tun möchte? Und wir sehen in der Bibel immer, dass wenn Gott am Werk ist, dann passiert etwas in der unsichtbaren Welt, nicht nur auf der guten Seite, nicht nur dort, wo der Geist Gottes wirkt, da wo der lebendige Gott wirkt, sondern auch der Feind, der Widersacher Gottes, der Satan, macht sich auf den Weg, um das Werk Gottes zu zerstören und um es auseinanderzunehmen, um Dinge zu rauben, zu stehlen, durcheinander zu bringen. Das ist seine Eigenart, sein Wesen. Und er begann schon, das Werk Gottes zu zerstören dort im Garten Eden, als er so mit diesen Lügen, mit diesen feinen Lügen kam und ein Misstrauen, ein tiefes Misstrauen in das Herz von Adam und Eva hineingesät hat. Und das führte dazu, dass die Menschheit gefallen ist und dass wir unter den Folgen von dem, was aus dieser Lüge hervorging, bis heute leiden. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt als die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit selber, damit diese Lügen, die der Teufel verstreut und die der Teufel in die Gemeinde oder in unsere Herzen hineinbringen will, damit die bloßgelegt werden, offengelegt werden durch die Wahrheit und dass die Wahrheit uns frei macht. Ich sehe, dass Gott in unserer Gemeinde am Werk ist, aber ich sehe auch, dass Satan am Werk ist. Wir haben vor gut einem Jahr angefangen, den Gottesdienst God at 12 zu planen. Und kaum hatten wir die Entscheidung dafür getroffen, da haben wir gemerkt, dass im letzten Jahr die ganze Ältestenschaft betroffen war, dass in der Ältestenschaft oder bei den Ehepartnern der Ältesten schwere Krankheitsfälle aufgetreten sind. Durch die ganze Ältestenschaft hindurch. Und dies ist nicht zufällig passiert, sondern Gott wollte, dass die Leitung dieser Gemeinde lahmgelegt wird. Der Teufel wollte, dass die Leitung dieser Gemeinde lahmgelegt wird und wir nicht dem Auftrag Gottes folgen. Und ihr alle wisst, und ich werde auch gleich etwas davon berichten, dass Gott Großes getan hat. Dass es dem Teufel nicht gelungen ist, das Werk Gottes zu zerstören. Ich glaube im Gegenteil, dass wir stärker sind und dass wir mehr fokussiert sind und dass alle betroffenen Familien einen stärkeren Blick auf den Himmel haben und wissen, nicht wir können diese Dinge tun. Es ist ein Zeichen des Himmels, dass Gott uns Gnade schenkt und er uns den Weg weist und zeigt, dass er etwas vorhat, dass er das Werk weiterführen möchte, dass er das Werk vollenden möchte. Und in diesem Jahr erleben wir, dass andere Angriffe kommen, so wie das auch bei Paulus der Fall war, so wie das bei den Aposteln der Fall war, die davon berichten, dass von innen und von außen Menschen mit Dreck auf die Gemeinde werfen, auf Leiter werfen, sich erheben und sagen, wir sind besser, wir wissen es besser, wir wissen, wo es lang geht, ihr habt alle keine Ahnung, ihr liegt falsch. Und diese Dinge erleben wir und ich werde auch darauf angesprochen von dem einen oder anderen, aber ich möchte dir eins sagen, wir wollen diesen Dingen keine Plattform geben. Wisst ihr, das sind die Dinge, die der Teufel gerne überall haben möchte. Aber hier auf dieser Plattform, da möchte ich das Evangelium von Jesus Christus predigen. Da möchte ich das verkündigen, was wir letzte Woche gefeiert haben, dass Jesus Christus an dem Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dass das Grab leer ist, dass er unter uns ist und dass er unter uns lebt. Diese Botschaft möchte ich verkündigen. Wir stehen immer in einem geistlichen Kampf, das möchte ich euch sagen. Und das ist nichts Ungewöhnliches, das ist auch nicht ein Zeichen der Schwäche einer Gemeinde. Sondern wenn wir mal mit den Augen Gottes darauf schauen, dann sehen wir, dass überall, wo Gott wirkt, auch immer der Feind aktiv ist. Das ist auf der ganzen Welt so. In der gesegnetsten Arbeit ist es so. Wir waren vor 2 Wochen bei Samuel Peter Schmidt, den ihr sicherlich gut kennt. Und er hat uns eingeladen, dass wir mal seine Arbeit kennenlernen dürfen, auch das, was auf der Straße dort passiert. Und ich habe dann zu ihm so gesagt, du Samuel, bei euch ist alles 10-mal größer als bei uns. Und so aus Scherz habe ich dann gesagt, und auch der Segen ist 10-mal größer als bei uns. Und dann sagte er, aber auch die Probleme und die Angriffe. Und es ist wahr. Weißt du, wenn der Segen Gottes da ist, dann kommt immer der Feind und versucht zu stören. Aber wie gut, dass wir diesen Anschuldigungen und diesen Anklagen des Teufels nicht schutzlos ausgesetzt sind. Denn wir dienen einem Gott, wir dienen einem Jesus, der sagt, ich will und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wisst ihr, Geschwister, vor mir haben schon Menschen diese Gemeinde gebaut. Und ich bin sicher, dass auch nach mir Menschen diese Gemeinde weiterbauen werden. Aber am Ende ist es der eine Jesus, der unsere Gemeinde baut, der unsere Gemeinde voranbringt. Der möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Der möchte, dass Menschen geheilt und befreit werden. Der möchte, dass Menschen ewiges Leben finden, versöhnt werden mit Gott. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen, damit er es findet und rettet. Deswegen ist Jesus gekommen. Und ich möchte euch eins sagen, wir wollen uns nicht damit beschäftigen, was der Teufel alles so tut. Seid euch darauf, oder seid dessen gewiss, dass wir wachsam sind und dass wir auch Gespräche suchen, da wo das notwendig ist. Aber ich möchte vor allem eins sein. Und wir als Gemeinde wollen in der Leitung vor allem eins sein, ein Vorbild. Ein Vorbild, so wie der Apostel Paulus es seinem Timotheus sagt. Ein Vorbild in der Liebe. In der Liebe zu allen Menschen, auch zu denen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Dem kannst du leicht lieben, der Gutes von dir will, der dir Gutes tut. Aber der dich verleumdet, der Schlechtes über dich redet, den zu lieben, das ist menschenunmöglich. Das ist nur etwas, was der lebendige Gott geben kann. Im Glauben wollen wir ein Vorbild sein. In der Hingabe, auch im Geben unserer Zeit, unseres Geldes, möchte ich ein Vorbild sein für alle, in der Treue, in der Vision und auch im Gehorsam Gott gegenüber. Und wisst ihr, dabei sind wir nicht fehlerlos. Dabei sind wir und bleiben wir Menschen, wo Paulus sagt, wir fallen oftmals, aber die Gnade Gottes hilft uns auf. Durch die Gnade Gottes sind wir das, was wir sind. Nicht durch eigene Leistung, nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch die tolle Ausbildung oder die viele Zeit, die wir in der Gemeinde verbringen, sondern alleine durch die Gnade und durch die Menschenliebe Gottes. Und bei solchen Dingen, wenn Menschen angeklagt werden, wenn die Gemeinde in schlechtem Licht dastehen soll, geht es letztlich ja immer um die Reputation einer Gemeinde. Reputation, das ist der Ruf. Und in der Bibel lesen wir, dass die erste Gemeinde einen sehr guten Ruf hatte. Und dass die Menschen sehr gut gedacht haben. Und dann sind viele aufgestanden und haben versucht, diesen Ruf zu zerstören. Warum haben sie das gemacht? Weil wenn du den Ruf der Gemeinde zerstörst, dann wirst du auch immer den Ruf Gottes in der Gesellschaft ramponieren. Und darum geht es dem Teufel. Dem Teufel geht es gar nicht so sehr um die Gemeinde, sondern es geht ihm um den Ruf Gottes und um das, was Christus in der Gesellschaft ausmacht. Und wenn eine Kirche in schlechtem Licht dasteht, ich meine, wir haben die Nachrichten der letzten Monate verfolgt, was in Limburg und mit Missbrauch passiert ist. Bringt das Gott in ein gutes Licht? Niemals.
Solche Dinge bringen immer Gott in ein schlechtes Licht, dass alle sagen, ach, das mit diesem Glauben und mit diesem Jesus, das ist auch alles nicht das Wahre. Und dann freut sich einer, der sich die Hände reibt und sagt, gut gemacht, ich habe Menschen wieder davon abgebracht, die Güte Gottes zu sehen, die Menschenliebe Gottes zu sehen, das zu sehen, was Gott uns gebracht hat in Jesus Christus, der die Liebe ist, der aus Liebe zu dir und zu mir, zu ihnen zu Hause am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Das ist die Absicht des Teufels. Er ist immer gekommen, um zu zerstören, zu lügen, zu stehlen, und er versucht, uns zu verschlingen. Und unsere Aufgabe ist es, in dieser Welt den Namen Jesu Christi groß zu machen, Gott groß zu machen, ihn zu ehren, nicht nur in Lobpreisliedern auf dieser Bühne, nicht nur durch eine Predigt, sondern durch unser Leben, durch unser Handeln, durch unser Tun in unserem Umfeld. Schlechtes Reden schadet dem Leib Christi, es schadet dir und mir, es schadet der Gemeinde, es schadet den Menschen, die wir für Jesus gewinnen wollen. Und Satan versucht immer, ein falsches Bild von Gott, von der Gemeinde und von unseren Mitmenschen zu sehen. Das ist seine ganze Aufgabe. Der ist den ganzen Tag und die ganze Nacht damit beschäftigt, zu überlegen, wie er dir Lügen einpflanzen kann über Gott, über die Gemeinde, über deine Mitchristen, über deine Mitmenschen, über alle, damit du ein falsches Bild hast. Und deshalb sagt Jesus, dass die Wahrheit kommt und die Wahrheit uns frei macht. Und gegen die Lüge ist nur eins gewachsen, die Wahrheit. Und Jesus selber ist die Wahrheit. Wenn wir Jesus begegnen, begegnen wir der Wahrheit. Wenn wir Jesus begegnen, sehen wir uns in seinem Licht. Dann sehen wir unsere Abgründe unseres Herzens. Da sehen wir unsere Schwächen. Aber wir sehen auch, wie sehr uns Jesus liebt in dieser Schwäche. Wir sehen, wie sehr Jesus daran gelegen ist, dass wir in seiner Familie sind, in der Familie Gottes, dass wir seine Brüder und Schwestern sind, dass wir ewiges Leben empfangen, das Leben in dir ist, im Überfluss, dass du den Platz findest, an dem Gott dich haben möchte, dass du einfach weißt, dass du bedingungslos geliebt bist, egal wie schlecht du gehandelt hast, wie schlecht du vielleicht auch heute gedacht hast oder was du in den letzten Tagen oder Wochen gemacht hast. Der lebendige Gott sagt dir, ich liebe dich, dass ich meinen einzigen Sohn für dich hingegeben habe. Weißt du, wenn es kam jemand zu mir und sagte, ich habe so viel Schlechtes gehört und ich kann das gar nicht glauben. Und es hat dazu geführt, dass ich schon gar nicht mehr in die Gemeinde kommen wollte, wenn die Gemeinde doch so schlecht ist. Und dann habe ich nur eine Frage gestellt. Gesagt, wer hat dir das erzählt? Woher weiß derjenige das? Und was hat das bei dir ausgelöst, als du das gehört hast? Hat es in dir was Gutes ausgelöst? Hat es in dir Frieden ausgelöst? Hat es in dir Auferbauung bewirkt? Hat es in dir stärkere Liebe zur Gemeinde, zu deinen Mitmenschen, zu den Verlorenen ausgelöst? Oder war es Misstrauen? War es Unfriede? War es vielleicht Wut gegen irgendeine Sache, die ja so schlimm ist? Und ich denke, daran können wir das prüfen. Wir können immer die Früchte prüfen, unseres Redens, unseres Handelns. Das ist so einfach in der Bibel. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und wir bringen nur gute Früchte, sagt Jesus, aus dem guten Schatz des Herzens, wenn Gott einen guten Schatz in uns hineingelegt hat. Sonst kommt aus unserem Herzen sehr viel Schlechtes. Und ich möchte, dass wir uns einfach so bewusst machen, dass Ostern nicht vorbei ist. Dass Ostern nicht vorbei ist jetzt, nur weil wir es letzte Woche gefeiert haben. Sondern, dass das, was an Ostern geschehen ist, das, was Jesus auf dieser Erde getan hat, hier und heute in dieser Gemeinde und in jeder anderen Gemeinde, wo Jesus Christus der Herr ist, passieren wird. Dass Gott, der Lebendige, Heilung und Wunder durch seinen Knecht Jesus Christus gibt. Und ich möchte uns etwas vorlesen aus der Apostelgeschichte. Da war es genauso. Die Gemeinde ist gewachsen. Es kamen Menschen zur Gemeinde. Die Menschen wurden gesund. Und die Gemeinde hat einen starken Angriff erlebt. Und die Reaktion der Gemeinde ist folgende. Und die wünsche ich mir für uns alle. Die wünsche ich mir für mich, für dich, für uns gemeinsam. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie auf diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wenn wir eine Begegnung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist haben, wird immer Unerschrockenheit eine Folge sein. Wir werden uns nicht mehr einschüchtern lassen durch das, was der Teufel tut. Und ich wünsche mir, dass das, was wir hier lesen, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen, dass das erst jetzt erst recht unser Gebet ist. Wie wollen wir eine Gesellschaft erreichen, die so ein schlechtes Bild von Gott hat? Die so schlecht über Gott denkt, die immer denkt, Gott ist einer, der mir nur den Spaß verderben will, der mir immer nur ja alles wegnimmt und mir nie was gibt. Lass doch Menschen erleben, dass Gott etwas gibt, dass er Frieden gibt, dass er Heilung gibt, dass er Freiheit gibt von Ängsten, von Gebundenheiten und dass er Freiheit von Schuld gibt, dass er Erlösung und das ewige Leben gibt. Das ist mein Wunsch und deshalb ist mein Gebet, Herr Jesus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Es darf nicht sein, dass Besucher in unsere Gemeinde kommen und wieder gehen und Jesus nicht gesehen haben. Geschwister, ich wünsche mir, dass jeder, der hier hinkommt, Jesus sieht. Ob er dann Jesus annimmt, bleibt seine freie Entscheidung. Aber zumindest soll er sagen, ich bin Gott begegnet in dieser Gemeinde hier. Wollen wir dafür beten? Wollen wir das zu unserem Gebet machen in diesem Jahr, dass wir sagen, wir beten darum, dass ich und dass jeder Besucher und jeder Zuschauer aus dem Internet mitbekommt, dass der lebendige Gott da ist und dass wir ja eine Ausstrahlung haben durch das Prophetische oder durch die Dinge, die Gott tut, die Heilungen, die geschehen, die Zeugnisse, die wir hören, dass Menschen sagen, das kann nur Gott gemacht haben. Das kann kein Mensch tun. Das bewegt mich sehr und das treibt mich ins Gebet und ich flehe zu Gott darum, dass das geschieht in unserer Mitte. Bitte darum, dass ganz klare prophetische Botschaften kommen, die Menschen ermutigen und die das Verborgene des Herzens offenlegen. Denn dann wissen Menschen immer, hier redet Gott und hier redet kein Mensch. Das kann niemand wissen, das sind Geheimnisse. Das sind verborgene Dinge, die offensichtlich werden. Und dann fängt Gott an zu wirken, an den Herzen. Und auch wenn Kranke gesund werden, dann ist es immer ein Zeichen, dass Gottes Kraft da ist. Auch die Pharisäer, die so sehr versucht haben, Jesus ins Abseits zu drängen, schlecht über ihn geredet haben, gesagt haben, er hätte einen Dämon, gesagt haben, er sitzt da bei den weltlichen Leuten, der ist ja weltlich und so weiter. Was sie alles über ihn ausgekippt haben für einen Dreck. Und dann kommt das Zeugnis, Blinde sehen, Lahme gehen. Die Aussätzigen werden rein und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und das ist das Gute, was geschehen ist. Und Menschen haben gesehen, Gott war mit ihm. Und das wünsche ich mir für uns, dass sie alle Menschen um uns herum in der ganzen Stadt sehen. Die ganze Stadt soll sehen, dass Gott mit uns ist. Ob sie das dann gut finden, ob sie dann gut über uns reden, ob sie dann daran glauben wollen, das ist eine ganz andere Sache. Aber die Menschen müssen Jesus sehen. Wenn sie ihn nicht sehen, dann können sie auch nicht an ihn glauben. Und Jesus ist hier und jetzt erlebbar. Und wir können und wir wollen Jesus sehen. Und wir haben einen wichtigen Auftrag bekommen als Gemeinde Jesu Christi. Den finden wir in Lukas 10, Vers 9. Heilt die Kranken, verkündigt den Bewohnern der Stadt, dass Gottes Reich zu euch gekommen ist. Es kommt nicht erst, nicht übermorgen, nicht in 10 Jahren. Es ist gekommen mit Jesus Christus, mit der Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Ist das Reich Gottes sichtbar für alle gekommen? Als wir bei Samuel Peterschmidt waren, da war eins sehr bemerkenswert und das hat mich unglaublich inspiriert. Bevor Samuel seine Predigt anfing, las er ein Zeugnis vor. Zeigte er ein Video, ein kurzes Video, was sie aufgenommen hatten, von jemandem aus der Gemeinde, die etwas mit Gott erlebt haben. Und das machen die immer. Die machen es immer. Die erzählen von dem, was sie erlebt und erfahren haben. Und das, was er berichtete, war eine Begegnung aus dem Internet. Eine Frau, die krank war, die sich vor 10 Jahren bekehrt hatte und die durch das Verfolgen des Gottesdienstes geheilt worden ist. Sie hatte ihre Unterlagen dazu gelegt, die Diagnose des Arztes, der sie als unheilbar krank diagnostiziert hat. Und sie hat die Diagnose nach diesem Gebet, was einfach so im Gottesdienst geschieht, wo für die Kranken gebetet wird, was danach war. Und das finde ich so großartig. Und wir erleben das auch. Wir haben auch aus dem Internet ganz, ganz viele Rückmeldungen. Und wir werden in Zukunft einfach auch mal davon berichten, was Menschen an Ermutigung aus dem Internet schreiben. Heute möchte ich aber mehr auf die Ermutigung eingehen von denen, die hier sind und die uns in letzter Zeit ermutigt haben. Wisst ihr, wir haben das selber erlebt, dass Jesus Christus wirkt. Und ich möchte uns eins sagen, wir sehen hier, wie Gott mit der Menschheit vorgeht oder vorgegangen ist. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt. Er ist 33 Jahre über diese Erde gegangen. Gott ist Mensch geworden. Er ist sichtbar geworden. Er ist anfassbar geworden. Menschen haben ihn berührt, haben ihn gesehen, haben ihn gehört, haben mit ihm Gemeinschaft gehabt. Und dieser Jesus, der ist am Kreuz gestorben, der ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren. Und dieser Jesus hat seinen Heiligen Geist auf diese Erde gegeben. Und er hat seinen Jüngern gesagt, dass sie auf diesen Geist warten sollen. Und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Gemeinde Jesu Christi entstanden. Und jetzt, heute, wirkt Jesus Christus durch seine Gemeinde. Die Gemeinde, du und ich, wir sind diejenigen, die die Menschen anfassen, die Menschen hören, die Menschen sehen und von denen sie Gutes hören oder Schlechtes hören, von denen sie erleben, dass da Kraft Gottes ausgeht oder sie erleben von uns vielleicht deprimierende Dinge, schlechte Dinge, Dinge, die wir über andere erzählen, wo wir über andere herziehen, das liegt bei uns. Und deshalb hat Jesus uns diesen Auftrag gegeben. Heilt die Kranken, verkündigt den Bewohnern der Stadt, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. Jesus wirkt Heilungen und Wunder auch in unserer Gemeinde. Das Wort, das zum Leben führt, lese ich aus Johannes 1, das ist 1. Johannes, nicht Johannes 1, sondern es ist der 1. Johannesbrief. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selber gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und wir können es bezeugen. Deshalb verkündigen wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist Gott, der Vater, gekommen und der es uns gezeigt hat. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater, und zu seinem Sohn, Jesus Christus. Was wir selber gesehen, was wir selber gehört haben, was wir selber angefasst haben, das bezeugen wir. Und das möchte ich heute Morgen bezeugen. Ich möchte heute Morgen einige Dinge von dem erzählen, was Gott im letzten Jahr und in diesem Jahr getan hat. Ich will gar nicht weiter zurückgehen. Ich kann viel, viel weiter zurückgehen und großartige Dinge bezeugen von dem, was Jesus getan hat. Es passiert sehr viel Gutes in unserer Mitte und trotzdem sind wir geneigt, auf das zu schauen, was nicht gut ist. Wir haben auch erlebt, dass dieses Jahr ein lieber Mensch gestorben ist, für den wir gebetet haben.
Und glaub mir, das berührt mich sehr, weil wir haben für Ferdi genauso gebetet wie für die anderen. Und trotzdem macht mir so ein Ereignis immer wieder bewusst, wie hilflos wir alle sind. Wie abhängig wir sind von der Güte und von der Gnade Gottes. Wir können keinen Knopf drücken und sagen, und jetzt spring auf und geh durch dein Leben. Wir können nicht einen Menschen gesund machen aus uns heraus. Sondern alles das, was wir tun, haben wir empfangen aus der Gnade Gottes. Alles das, was wir tun, tun wir aus dem Glauben heraus, dass er treu ist und dass er sich zu seinem Wort stellt. Und das macht es ja nicht einfach, wenn wir Dinge erleben, wo das nicht funktioniert hat. Das stärkt ja nicht unbedingt deinen Glauben oder meinen Glauben. Aber weißt du, was das in mir macht? Dass es mich tiefer ins Gebet bringt. Und ich sage, Herr Jesus, und der Nächste, der kommt, der wird aber gesund. Der Nächste, der das gleiche Leiden hat, der in derselben Situation ist, der soll aber gesund werden. Durch deine Güte und durch deine Gnade. Es zeigt uns unsere Vergänglichkeit und auch unsere Abhängigkeit von dem lebendigen Gott. Und niemand von uns kann sich darauf etwas einbilden, dass das geschieht, was ich jetzt sagen möchte. Und ich wünsche mir auch, dass wir das genauso machen wie in der Gemeinde von Samuel, dass wir jeden Monat hier einen kurzen Clip machen von 2 Minuten, wo jemand etwas berichtet, was er mit Gott erlebt hat, eine Heilung, eine Hilfe, was auch immer, und den stellen wir ins Internet und das sollen alle hören und das sollen alle sehen. Alle sollen wissen, dass Gott real ist. Und wenn dann da, so wie bei denen, in jedem Jahr 12 Clips erscheinen und du dann über einige Jahre so viele Zeugnisse hast, wisst ihr, wie schwer das ist für Kritiker, das alles zu widerlegen und zu sagen, das hat Gott alles nicht getan? Wisst ihr, wie schwer das ist, wenn wir davon erzählen, wie groß unser Gott ist? Wir wollen nicht nur davon auf der Bühne singen, wie groß bist du, Herr, so groß ist der Herr. Wir wollen das bezeugen durch das, was wir erleben. Und deshalb nehme ich mir einfach mal die Freiheit und möchte von einigen berichten, die etwas im Blickpunkt geschrieben haben. Die geschrieben haben, was Gott an ihnen getan hat. Ihr habt das niedergeschrieben, damit alle etwas davon haben. Und das ist so großartig. Aber es passieren auch so Dinge, so kleine Dinge, immer wieder, wenn Menschen hier nach vorne kommen. Wir sehen das ja, dass jeden Sonntag, weiß ich nicht, 4, 5, 6, manchmal 1 Dutzend Menschen kommen. Und so manch einer kommt und erzählt mir dann, sagt du, wir haben letzten Sonntag oder wir haben dann und dann gebetet und das und jenes ist geschehen. Und ihr wisst jetzt, also wenn das der Fall ist, dann ist das eure Chance, auch das noch mehr Menschen zu sagen. Nicht nur mir, sondern auch anderen, das weiterzugeben. Habt den Mut dazu. Und wir wollen das auch auf eine feine und eine gute Art machen, dass du dich dabei nicht überrumpelt fühlst, sondern dass du authentisch bleiben kannst, aber von dem berichten darfst, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wir waren letztens in der Hausgruppe vor 2 Wochen und da beten wir auch immer. Ganz einfach, ganz normal, so hinten dran noch an dem Programm. Und jeder berichtet so ein bisschen von dem, was so passiert und was für Nöte da sind. Und auch Siegfried erzählte von einem Mädchen, das auf einem Auge nur noch 10% Sehkraft hatte. Ärztlich bescheinigt, attestiert. Keine Chance. Er hat gesagt, lass uns für das Mädchen beten. Das haben wir getan. Er hat uns berichtet davon, ärztlich bescheinigt, dass das Mädchen, ich glaube, fast alles, ich weiß nicht wie viel, ja, fast alles wieder hat. Ja. Wisst ihr, Geschwister, wir haben gar nichts Großes gemacht. Wir sind einfach zu unserem Gott gegangen und haben gesagt, Herr, die Ärzte können nicht helfen, wir können nicht helfen, aber wir kennen jemanden, der helfen kann. Und das bist du. Es ist jetzt deine Zeit. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt kannst du helfen. Und es ist immer so, wenn auch Menschen hier nach vorne kommen oder wir das in der Hausgruppe erleben, das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Du kommst hier während der Lobpreiszeit nach vorne und erlebst, dass Gott etwas an dir tut.
Und dazu möchte ich dich ermutigen, auch Sie zu Hause dürfen uns gerne eine kurze Nachricht schicken. Und wir wollen für Sie beten. Und wir glauben, dass das Gebet des Gerechten, dass es etwas Großartiges bewirkt. Dass es das bewirkt, was Menschen nicht mehr tun können. Bevor ich die Zeugnisse aus dem Blickpunkt uns weitergebe, möchte ich auch sagen, dass ich das auch das ein oder andere Mal persönlich erlebt habe. Ich erzähle nicht nur davon, was andere erleben, sondern ich erzähle auch davon, was ich erleben darf. Ich hatte, als ich mich entschieden habe, meinen Beruf aufzugeben, die Entscheidung so festgemacht, fühlte mich auch einfach so befreit und wusste, jetzt hat Gott alles in seine Hand genommen. Und ich bin, das war irgendwie im Sommer, bin da ziemlich krank geworden. Und zwar bekam ich einen plötzlichen Fieberschub. Ich hatte Fieber und ich bekam so einen Ausschlag, das war so wie Mückenstiche, könnt ihr euch vorstellen. Und Christine sagte, Mensch, das ist bestimmt Masern, wir müssen zum Arzt gehen. Freitagabend sind wir zum Arzt gegangen, noch in die Notaufnahme dort. Und dann hat er gesagt, nee, das sind keine Masern, ist nicht ansteckend. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sie müssen am Montag zum Hautarzt gehen. Und ich weiß, dass ich an dem Sonntag hier den Predigtdienst hatte. Und ich fühlte mich bescheiden. Und ihr konntet nicht sehen, denn das fing hier an und es fing hier an. Aber der Rest meines Körpers, außer meine Hände und mein Gesicht, bis zu den Füßen runter, war alles voller dieser Pusteln. Und ich bin dann zum Hautarzt und er wusste auch nicht, was es ist. Und er hat dann lange recherchiert und herausgefunden, dass es irgendeine seltene Infektionskrankheit ist, gegen die es auch fast gar keine Möglichkeiten gibt. Man gibt dann das Übliche. Und ich bin an diesem Sonntag vor der Predigt zu meinen Brüdern gegangen. Habe gesagt, mir geht es ganz schlecht. Ihr seht das vielleicht nicht, aber mir geht es richtig schlecht. Und die haben mit mir gebetet. Und dann ist Manfred Lieske am Dienstag gekommen und hat mich besucht, weil dem Michael geht es ja so schlecht. Und am Dienstag war ich im Garten und habe schon Rasen gemäht, habe dies gemacht, habe jenes gemacht. Und der Manfred sagt zu mir, dir geht's doch gut, was ist los? Ja, du sagst mir, es geht dir so schlecht. Ich sage, Manfred, heute Morgen hat sich das verändert. Am Sonntag haben wir gebetet und heute Morgen, am Dienstagmorgen, habe ich gemerkt, dass das Fieber weg war und von da ab ist das Ganze einfach abgeheilt. So, und das ist ein einfaches Gebet. Ich lese uns einige weitere Dinge vor. Unser Rangerleiter sitzt da und freut sich schon. Er hat Folgendes geschrieben. Am Mittwoch, den 2. Oktober, bekam ich während der Arbeit starke Schmerzen im Nierenbereich. Vor etwa 7 Jahren hatte ich schon einmal eine Nierenkolik und daher erkannte ich die Schmerzen. Am Donnerstag verschwanden die Schmerzen wieder, kamen am Freitag aber so stark zurück, dass ich ins Krankenhaus fuhr. Dort wurde ich mit Schmerzmitteln versorgt und per Ultraschall und CCT untersucht. Es wurde ein Nierenstein gefunden, der den Harnleiter verstopfte, der sich dadurch einen Harnstau bildete und es entstanden die starken Schmerzen. Die Ärzte wollten mich noch am gleichen Tag operieren. Carsten schreibt dann weiter, und weil ich das schon kannte, wollte ich eigentlich gerne darauf verzichten. Und wir beschlossen dann, die Operation auf Montag zu verschieben. Sonntag im Laufe des Nachmittags machte der diensthabende Arzt einen Ultraschall und konnte keinen Harnstau mehr feststellen. Als Marlies mich an diesem Tag besuchte, erzählte sie mir, dass sie im Gottesdienst zu den Ältesten gegangen war und mit ihnen für mich gebetet hat. Und dann hat Carsten darauf bestanden, dass er noch einmal geröntgt wird und sie haben festgestellt, dass nichts mehr da ist und er wurde entlassen. Mein Vater, Manfred Becker, schreibt Folgendes.
Ich habe das etwas gekürzt. Nach starken Herzbeschwerden wurde ich in der Herzklinik Wuppertal operiert. Die Ärzte legten mir 3 Bypässe. An den ersten Tagen der Operation ging es mir schlecht und ich war komplett hilflos. Aber an jedem Abend betete ich: Herr Jesus, in deinem Namen lege ich mich schlafen und morgen wird es ein Stück besser gehen. Und genauso war es auch. In den Zimmern im Krankenhaus, in denen ich lag, konnte ich den Herrn bezeugen und mit einigen anderen Patienten durfte ich beten. Diese ganze nervliche Belastung führte dann vor einiger Zeit zu einer starken Gürtelrose, die mich sehr schwächte. Die Ärzte meinten, auch nach Abheilen der Gürtelrose würde ein starkes Brennen bleiben, wahrscheinlich für den Rest meines Lebens. Aber Gott hat mich geheilt, sodass ich keine Beschwerden mehr hatte. Gleichzeitig hatte ich auch Beschwerden mit dem Ischias, sodass ich weder liegen noch stehen noch gehen konnte, ohne Schmerzen zu haben. In all diesen Situationen konnte ich mich auf die Verheißungen Gottes stellen und konnte ihm vertrauen. Nicht alles geht von gleich auf jetzt. Manche Heilung dauert seine Zeit, aber ich habe erfahren, dass Gott mich trägt und wiederherstellt. Halleluja! Meine Frau Christine hatte auch ein Erlebnis. Anfang April wurde ich eines Morgens wach und spürte, dass mit meinen Füßen etwas nicht stimmte. Sie fühlten sich seltsam taub an. Natürlich erwartete ich, dass sich im Laufe des Tages das Ganze wieder geben würde. So nach dem Motto: kommt von alleine, geht von alleine. Leider stellte sich das als Trugschluss heraus, denn in den folgenden Tagen stieg dieses Taubheitsgefühl ziemlich schnell an. Jeden Morgen spürte ich ein Stück weniger von meinen Beinen, sodass ich eines Morgens unter der Dusche ausrutschte, weil ich kein Gefühl mehr hatte. Das war ein Zeichen, doch mal zum Arzt zu gehen. Das Taubheitsgefühl war innerhalb weniger Tage bis auf Bauchnabelhöhe angestiegen. Meine Ärztin war sehr besorgt und nahm Rücksprache mit einem Neurologen und sie kamen zum Schluss, dass ich am selben Tag in die Klinik müsste. Da ich zu lange gewartet hatte, befürchteten sie eine Lebensgefahr für mich, wenn diese Taubheit so weiter rasant aufsteigen würde, dass eventuell die Atmung aussetzt. Die Untersuchung ergab eine Entzündung im Rückenmark und im Gehirn und eine Autoimmunstörung der Nerven, was mit hochdosierten Cortison intravenös behandelt wurde. Mehr konnte man nicht tun, weil diese Krankheit so selten ist, dass es dafür keine speziellen Medikamente gibt. Mir ging es die ganze Zeit im Krankenhaus sehr gut. Keine der angekündigten Nebenwirkungen des Cortisons sind eingetreten. Ich war völlig ruhig. Ja, noch mehr, ich fühlte mich heiter, beschwingt und sicher. Innerlich ging es mir blendend, körperlich total schlecht. Nachdem die Cortisonbehandlung abgeschlossen war, durfte ich nach Hause, obwohl entgegen der Erwartungen der Krankenhausärzte überhaupt keine Besserung der Symptome eingetreten war. Ich sollte dann nach 2 Wochen wiederkommen, wenn die Taubheit schlimmer wird, ansonsten nach 3 Monaten zur Kontrolluntersuchung, um zu schauen, wie weit die Symptome sich gebessert hätten. Innerhalb eines Jahres könnten noch leichte Verbesserungen erreicht werden und danach müsste ich mit der Taubheit so weiterleben. Und ich meine, das ist keine schöne Nachricht, wenn du die bekommst, dass du dein Leben lang wahrscheinlich taub sein wirst und jetzt mal hoffen kannst, dass im Laufe des nächsten Jahres es vielleicht ein bisschen besser wird. Und Christine hat einen Verwandten, der Professor an Harvard ist und ein Neurologe ist. Dem hat sie geschrieben und er hat ihr zurückgeschrieben: da gibt es nichts gegen und diese Dinge sind langwierig, Nervensachen bleiben lange und können. Die Nerven sind meistens so geschädigt, dass sie nicht wiederhergestellt werden können. Als knapp 1,5 Wochen vergangen waren und immer noch keine Besserung eintrat, bat ich am Sonntag im Gottesdienst die Ältesten, dass sie für mich beten. Am gleichen Abend spürte ich eine Veränderung. Es zuckten Blitze durch meine Beine, ein Kribbeln setzte ein und ab dann floss jeden Tag die Taubheit ein Stück aus meinem Körper. Schon nach einer Woche war ich nahezu beschwerdefrei, und das bis heute. Die Kontrolluntersuchung nach 3 Monaten hat ergeben, dass die Entzündung im Rückenmark völlig verschwunden ist und auch die Stelle im Gehirn ist vernarbt und zeigt damit nur noch an, dass dort mal eine Entzündung gewesen ist. Wisst ihr, das ist ein Wunder.
alles, was wir hier hören, das ist nicht normal. Selbst wenn es nachher Gründe gibt dafür, die man erklären kann und sagen kann, ja, das ist dann, was ich, die Nierensteine sind halt ausgespült worden. Aber wie viele Nierensteine werden nicht ausgespült und müssen operiert werden? Wie viele dieser Nervenerkrankungen werden nicht repariert, sondern bleiben? Und Menschen haben ihr ganzes Leben was davon. Wenn Gott eingreift, dann greift er richtig ein. Und dann werden diese Dinge wiederhergestellt. Und das betrifft nicht nur unseren Körper. Ja, auch das, was Stefan heute erzählte. Ich erinnere mich an manche Stunde, wo er am Boden zerstört war. Wo er Diagnosen bekommen hat, wo er sagt, im Grunde rechnen die mit meinem Ableben. Im Grunde warten die drauf, dass ich sterben werde. Und in solchen Situationen dann ein Gebet zu sprechen und jemand anderem zu sagen, egal was passiert, du bist in der Hand Gottes. Und wir glauben, dass wir einen Gott haben, der auch das tun kann, was Ärzte nicht mehr tun können. Das ist die Botschaft, die wir haben. Ich kann nichts tun für Stefan. Ich kann nur für ihn beten. Ich konnte nichts tun für meine Frau, für meinen Vater, für Carsten. Wir alle als Älteste und auch egal wer es ist, in der Hausgruppe, es müssen gar nicht mal die Ältesten sein. Betet füreinander, heißt es im Jakobusbrief, hast du uns vorgelesen, Gerhard, damit ihr gesund werdet. Das war nicht zufällig, dass diese Dinge auch vor der Predigt heute kamen. Das war schon von Gott vorbereitet, auch diese Worte aus dem Jakobusbrief. Und Gott kann nicht nur deinen Körper heilen, er kann auch deine Seele heilen. Es gibt verschiedene seelische Krankheiten, die wir haben. Und ich möchte noch ein Zeugnis vorlesen, was uns Mariana gegeben hat. Sie hat es ja auch hier schon erzählt und sie hat auch einen sehr bewegenden Bericht im Blickpunkt dazu geschrieben. Eine Krankheit, die viele Menschen betrifft, nahezu jeden von uns. Und manche leiden so sehr darunter, dass sie einfach ihr Leben nicht mehr weiterleben können. Das Thema Vergebung hat mich jahrelang verfolgt und war immer unangenehm für mich, da ich sehr damit zu kämpfen hatte. Als Kind hatte ich sehr unter meinem Vater zu leiden. Ich bin in Moldawien aufgewachsen, wo körperliche Strafe zur Erziehung gehört. Meinen Vater habe ich als kaltherzig, dominant und aggressiv empfunden. Die Kinder und die Ehefrau hatten zu gehorchen, ansonsten wurden sie bestraft. Freundliche Worte, Umarmungen, Lob und Anerkennung habe ich fast nie von ihm erlebt. Meine Mutter versuchte, sein Verhalten zu kompensieren. Sie war sehr liebevoll und wir konnten mit ihr über alles reden. Es fehlte ihr aber der Mut, sich durchzusetzen und eigene Entscheidungen zu treffen. Für alle Entscheidungen war mein Vater zuständig. Ziemlich früh habe ich angefangen, meinen Vater zu hassen. Ich wünschte mir, bald erwachsen zu sein, damit ich mich an ihm rächen konnte. Meine beiden jüngeren Brüdern ging es genauso. Immer wieder haben wir uns gegenseitig ermutigt, durchzuhalten und nicht aufzugeben. Und dann eines Tages Rache zu nehmen. Nachdem mein Studium als Dolmetscherin und Übersetzerin abgeschlossen war, bot sich mir die Möglichkeit, als Au-pair nach Deutschland zu kommen und dort zu arbeiten. Meine Eltern rechneten fest damit, dass ich danach wieder zu ihnen zurückkehren würde. Für mich stand aber fest, dass dies meine Fluchtmöglichkeit sein würde. Und als ich nach Deutschland kam, suchte ich die Gemeinschaft mit Christen. Ich lernte bald meinen Mann kennen und Gott führte mich in die Langenfelder Gemeinde. Ich lernte eine völlig andere Mentalität kennen, einen anderen Erziehungsstil und empfing Liebe und Anerkennung, wonach ich mich so gesehnt hatte. Ich versuchte alles zu vergessen, was ich an Misshandlungen und Demütigungen durch meinen Vater erlebt hatte. Ich hörte Predigten über Vergebung und führte Gespräche darüber und mir wurde klar, dass ich meinem Vater vergeben musste. Dann überwand ich meinen Stolz und auch meine Angst und rief zu Hause an und bat um Vergebung. Aber mein Vater reagierte jedes Mal ironisch, verletzte mich mit Worten und machte sich lustig. Letztes Jahr konnte ich die Demütigungen nicht mehr aushalten und brach den Kontakt zu meinem Vater ab. Meine Mutter versuchte mich davon zu überzeugen, dass mein Vater mich vermisst, aber es kam nie ein Zeichen. Ich stürzte mich in Arbeit, bekam viele Aufträge und war viel unterwegs, aber dieses Jahr begann mit einer sehr ruhigen Phase. Ich hatte weniger zu tun und dadurch viel Zeit zum Nachdenken. Und das führte mich in eine depressive Phase. Wisst ihr, Depression ist eine Krankheit, die so weit verbreitet ist, die du nicht siehst von außen, die meist nur die Angehörigen oder die Freunde entdecken. Manchmal entdecken die es noch nicht mal. aber es ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Etwas, was dich sehr runterzieht, was dir jeden Lebensmut raubt. Und ich bin so dankbar, dass diese Geschichte weitergeht. Schließlich wurde ich von Johannes angesprochen, der mir anbot, seelsorgerliche Gespräche zu führen. Und am 3. März ließ mich das Gefühl nicht los, dass ein besonderer Tag in meinem Leben sein würde. Während der Predigt dachte ich immer wieder, dass der Prediger nur für mich predigt. Und als er den Geist der Unvergebenheit erinnerte und die Folgen nannte, wusste ich, dass das ein Wort für mich war. Es war an der Zeit, dass ich zum Kreuz gehe und vergebe. Während ein Ältester für mich betete, merkte ich, dass alles Schlechte aus mir herausfloss, wie eine Drecklawine. Ich bat Gott, mir dabei zu helfen, ein für alle Male meinem Vater vergeben zu können, und er hat mir geholfen. Und bis dahin hatte ich immer wieder gewartet, dass mein Vater eines Tages kommen und mich um Vergebung bitten würde. Jetzt überlasse ich Gott, was passieren wird. Ich werde meinem Vater einen kurzen Brief schreiben und ihm erzählen, wie ich ihm vergeben konnte. Ob er danach Kontakt zu mir sucht oder nicht und sich verändern wird, all das weiß ich nicht. Wichtig ist, dass ich vergeben und loslassen konnte. Mein Leitvers war und bleibt Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich denke, wir werden das als Gemeinde zu einer Gewohnheit machen, dass wir solche Dinge immer wieder erzählen von hier vorne. Denn dagegen kann niemand etwas sagen. Niemand hat die Möglichkeit, gegen das, was Gott an deinem Leben getan hat, etwas auszusetzen und etwas Schlimmes zu tun oder ja das zu kritisieren, wie auch immer. Geschwister, wenn wir miteinander beten, dann fühlst du dich oft ängstlich und du fühlst dich ja vielleicht nicht in der Lage dazu, mit dem anderen zu beten, der krank ist. Wisst ihr, wenn ich manchmal vor einem stehe, dann denke ich, was wird derjenige denken, mit dem ich jetzt bete, wenn nichts passiert? Was wird ein Ungläubiger tun, mit dem wir beten? Sind diese Gedanken gut? Bringen die mich dazu, mit den Kranken zu beten? Was soll ich mit diesen Gedanken machen? Was meint ihr? Sind die von Gott, diese Gedanken? Ich glaube nicht. Die sind nicht von Gott. Die kommen vielleicht aus meinem ängstlichen Herzen oder vom Teufel. Und wisst ihr, wenn du deinen Nächsten liebst, die Liebe treibt alle Furcht aus, dann wirst du auch über diese Furcht hinweggehen. Nächstenliebe hat auch damit zu tun, dass du über deine Ängste hinweggehst. Und das ist mir so bewusst. Das ist mir so bewusst. Jemand hat gepredigt und wenn ich 100-mal bete, beim 101. Male wird es aber geschehen. Und ich werde so lange beten, bis Gott anfängt zu wirken. Und das ist mein Lebensmotto. Und ich möchte mehr Liebe zu dir haben als Angst in meinem Herzen. Und deshalb werde ich auch mit jedem Kranken beten. Und ich bitte euch, bringt die Kranken mit. Bringt sie mit. Jeder von uns wird das gerne tun. Wir als ganze Gemeinde wollen für die Kranken beten. Bringt die Menschen mit, die von den Ärzten aufgegeben sind. Denn die hat der Herr Jesus auf seinem Fokus, auf seinem Radar. Die hat er sich ausgesucht, um seine Macht und seine Herrlichkeit an ihnen zu zeigen. Amen. Das ist unser Gott. Ich möchte dich ermutigen, auch heute Morgen, Sabine, vielleicht kannst du schon kommen, du hast noch ein Lied für uns. Und wer einfach gebeten möchte, wer sagt, ich möchte für andere beten, dann kannst du auch gerne kommen. Ich möchte, oder wir wollen euch segnen für diesen Dienst. Und du sagst, ich habe so viel Angst, mit anderen zu beten. Die Bibel sagt, die Zeichen, die folgen werden denen, die gläubig geworden sind, sind die, dass die Kranken gesund werden, dass die Toten auferstehen, dass sie Giftiges trinken und von Schlangen gebissen werden und es wird uns nichts schaden. Keine Macht des Feindes kann uns etwas anhaben. Keine schlechte Propaganda von anderen Menschen kann uns etwas anhaben. Keine Lügen, die andere über uns verbreiten, können uns etwas anhaben, sondern die Wahrheit steht in der Bibel, in dem Wort Gottes. Und eher wird Himmel und Erde vergehen, als dass sein Wort vergeht. Wenn du möchtest, dass wir für dich beten, werden einfach dann hier unten stehen. Dann kommt nach vorne, egal ob du krank bist oder du sagst, ich möchte gerne gesegnet werden, um auch ja, einfach Mut zu haben, um für andere zu beten. Dann wollen wir das tun und wir wollen das dem Herrn hinlegen. Er ist es, der beides tut in uns. Das Wollen und das Tun.
Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du der Auferstandene bist und dass wir mit deinen Augen sehen dürfen, mit den Augen Gottes, die die Welt anders sehen als wir, als ja, entmutigte und verzagte Menschen, die oft Furcht davor haben, dass sie vielleicht versagen könnten. Herr Jesus, ich möchte nicht diese Furcht in mir haben, sondern ich möchte deine Liebe in mir haben, die mich zu den Menschen bringt, ihnen dein Evangelium zu geben, aber auch mit ihnen zu beten, dass sie geheilt werden. Und ich bitte das für viele hier, die unter uns sind, auch die uns zuhören aus dem Internet, Herr, dass sie diesen Mut haben, auch auf andere zuzugehen und zu sagen, ich bete mit dir in dem Namen Jesu und wir wollen schauen, was der lebendige Gott tut. Und ich bitte dich für die, die aus dem Internet zuhören, die krank sind, Herr. Herr, auch ja, die Menschen, die so entmutigt sind, die nicht weiter wissen. Herr, du wirst gerade jetzt in diesem Moment ein Wunder an ihnen tun. Du wirst ihnen begegnen. Ich preise dich, ich rühme dich und ich bete dich an. Du bist der Herr. Dir gehören wir, Herr Jesus. Und dies ist deine Gemeinde, die du baust. Und sie soll wachsen. Und sie soll vielen Menschen ein Licht und eine Hilfe sein, dich kennenzulernen. In Jesu Namen. Amen.